Zeit habe ich ein altes Notizbuch gefunden. Ich habe dort immer Notizen reingemacht zur Predigt. Und es hat mich interessiert, aus welchen Gedanken ist dann eine Predigt geworden? Und ich war fasziniert über die Gedanken, über die lange Zeit, die Gott geschenkt hat. Auf einer einzigen Seite, da bin ich dann doch stehen geblieben. Es stand nur ein einziges Wort. Es stand nur ein einziger Satz. Aber ein Wort stach heraus. Jesus, rede mit mir. Und so wünsche ich heute Morgen für uns, dieses tiefe Verlangen in unserem Herzen, dass Gott, der das Wort schenkt, zu uns redet. Dass wir verstehen, dass es seine Allmacht und seine Gegenwart ist und seine Liebe. In der vergangenen Woche, euch ist es nicht besser gegangen wie mir, haben wir doch so oft Situationen erlebt, in denen wir Stress hatten, in denen wir abgelenkt waren, wo wir viele Dinge im Kopf hatten, aber eigentlich in diesem Augenblick nicht an Gott gedacht haben. Und dabei kam mir der Gedanke, als ich diese Woche so Revue passieren ließ, bei Gott war das ganz anders. Gott war fokussiert auf dein und auf mein Leben. 24 Stunden am Tag. Er hat keinen Augenblick dich außer Acht gelassen. Es ist nicht passiert, dass du nicht in dieser Woche immer wieder das Ziel seiner Gegenwart und seiner Liebe warst. Und genau das ist das, was die Liebe Gottes ist, seine Gegenwart. Ich habe die Botschaft heute Morgen überschrieben, die offene Tür. Und ich wage es mir, zwei Gemeinden aus der Epoche, aus Kleinasien, aber auch als Gesamtbild für die neutestamentliche Kirche gegenüberzustellen. Und zwar die Gemeinde Philadelphia. Von der Gemeinde Philadelphia stehen ein paar ganz wunderbare Sachen in der Bibel. Und die sagt nicht irgendjemand, sondern es heißt, diejenige Aussage sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand macht auf. Und der sagt Jesus. Jesus sagt, ich weiß deine Werke. Ich habe vor dir gegeben eine offene Tür. Und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und du hast mein Wort behalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Jesus selbst ist der Autor dieses Schreibens. Und er legt den Fokus in dieser Gemeinde und in dieser Epoche auf zwei Sachen. Das eine, das Geschenk der offenen Türe. Und wir sind unweigerlich nicht nur in die Zeit der Apostel zurückversetzt, wo sie nach Mazedonien und Kleinasien unterwegs waren, um das Wort Gottes zu verkünden und immer wieder diese offene Tür gefunden haben, sondern wir sind auch in die Gegenwart gerufen, wo Gott offene Türen, offene Herzenstüren gibt, wo wir das Wort, das Evangelium, das, was die gute Nachricht ist, den Menschen bringen dürfen. An und für sich hätten wir ja gerne zu dieser offenen Tür und zu dieser Botschaft und zu diesem Lob auch noch den einen Satz, du bist kräftig und stark und du überwindest alles. Aber da steht etwas ganz anderes. Es steht, du hast eine kleine Kraft. Aber dann kommt ein Aber. Aber du behältst mein Wort. Und darf ich in Erinnerung rufen, dass Jesus selbst von sich sagt, ich bin das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann, du stehst zu mir. Das ist etwas anderes als das, was wir landläufig denken. Ich höre das so oft, dass wir sagen, ich habe Zeugnis gegeben von Gott. Und dann höre ich, wie wir eigentlich Menschen orientieren über einen anderen Lebensstil. Und wenn wir vom Wort und Wahrheit reden, dann reden wir oft von Dogmen und von Kirchensätzen. Aber diese Gemeinde hatte etwas ganz Spezielles. Darum hatten sie diese offene Tür bekommen. Sie haben festgehalten an Jesus, an diesem Wort. Und wenn es heißt, sie haben es nicht verleugnet, dann heißt es, sie haben auch Botschaft, Zeugnis dafür gegeben, dass Gott ihr Leben verändert hat. Es ist genau das, was die Menschen brauchen. Sie brauchen Botschafter. Sie brauchen Menschen, die von sich sagen können, was Gott an ihnen getan hat. Ich war am Youth Mission Kongress und da war eine junge Studentin und sie kam zur Seelsorge und sie weinte vielleicht 5 Minuten und ich habe gesagt, lass dir nur Zeit. Und sie hat wieder angefangen, sich auszudrücken, aber dann ging es doch noch nicht. Und als sie sich dann ein bisschen erholt hat, sagt sie, ich war beim Vortrag dabei und ich weiß, ich sollte Jesus nachfolgen, aber ich kann nicht. Ich bin Studentin, ich habe viele Kommilitonen, wir machen unsere Feste, wir haben unsere Lokale, wo wir hingehen und ich kann das nicht loslassen. Aber ich denke, dass wenn ich zu Jesus Ja sage, dass ich das loslassen müsste. Ich habe Angst davor, zu Jesus Ja zu sagen, weil mein Leben könnte sich komplett ändern. Vielleicht kann ich dann nicht einmal mehr studieren und ich studiere gerne. Und wieder weint sie. Und ich frage sie dann, was denkst du, was Jesus möchte von dir? Das weiß ich nicht. Dann sage ich aber, ich möchte dir etwas sagen. Gott liebt dich über alles. Und er wird nie etwas machen. Er wird dich nie zwingen zu nichts. Aber schon ist sie wieder in den Gedanken, bei dem, was sie denkt, was sie verlieren müsste. Und dann sage ich ihr, also, nehmen wir doch einmal an, du entscheidest dich heute, ein Leben mit Jesus zu gehen. Denkst du, dass morgen früh oder irgendwann, wenn du am Studieren bist, Gott an deine Zimmertüre klopft, pack deinen Koffer, wir gehen nach Afrika. Dann schaut sie mich an. Dann sagt sie, nein, eher nicht. Sag ich, siehst du, Gott möchte mit dir gehen durch das Leben. Er möchte dich lieben und er möchte dir eine Perspektive geben, die mehr ist, als diese Welt bieten kann. Und dann übergibt sie ihr Leben Jesus. Und sie schreibt mir in einem Brief letzte Woche, sie schreibt mir, die Sehnsucht, die ich hatte und den Hunger nach allem in dieser Welt ist in diesem Moment, als ich mein Leben Jesus übergeben habe, wie weggeblasen. Und ich will es wörtlich zitieren. Natürlich ist noch nicht alles einfach, aber ich konnte Gott meine Probleme sagen und ihn um Vergebung bitten. Und ohne diese Last kann ich jetzt mit Jesus gehen. Jetzt bin ich dabei, die Beziehung zu meinem Erlöser zu vertiefen. Und dieser wunderbare Satz, der alles abschließt: weil ich Jesus liebe. Ist das die offene Tür? Ist es das, was eigentlich Gott möchte von uns? Dass wir hier in dem Ort, wo wir leben, dort, wo unsere Arbeitskollegen sind, dort, wo unsere Freunde sind, dass wir dort bekennen, das, was diese liebe Schwester bekennen konnte, die ihren Weg ganz neu mit Jesus geht: er hat mein Leben anders gemacht. Es ist alles anders geworden. Seit ich Jesus kenne, habe ich etwas anderes. Habe ich eine andere Basis. Im März haben wir in Konstanz für Obdachlose gekocht. Und ich war schon am Freitag vorher dort, um möglichst viele von den Obdachlosen auch zu diesem Essen im Obdachlosenasyl einzuladen. Und dabei erinnerte ich mich an einen Mann, einen Obdachlosen, den ich eigentlich schon sehr lange kenne und mit ihm Kontakt habe. Und ich wollte unbedingt, dass er dabei ist. Und ich wusste, er geht ab und zu seiner Mutter, um für seine Mutter zu schauen. Und so gehe ich zu seiner Mutter. Und ich klingle an diesem Haus und es sind vielleicht 60 Wohnungen. Und es ist ein soziales Wohnheim. Und ich sehe den Namen von dieser Frau am Schild. Und ich weiß, hier ist Axel. Und ich klingle und ich klingle, es kommt niemand. Und ich warte und ich schreibe eine persönliche Einladung für ihn in den Briefkasten. Dann kommt ein Mann heraus. Und da sagt er: suchen Sie jemand? Sage ich: ja, kennen Sie Axel? Er ist oft bei seiner Mutter. Ja, der ist oft bei seiner Mutter. Aber dann schaut er mich an und er schüttelt seinen Kopf und er sagt: schauen Sie, hier müssen Sie nicht klingeln. Das hat keinen Wert. In diesem Haus wird Ihnen niemand die Türe öffnen. Ich bin weggelaufen und ich bin sehr nachdenklich gewesen. Und ich habe mir gesagt: warum? Sie erwarten nichts mehr. Sie erwarten nichts mehr. Darum macht man die Türe nicht mehr auf. Meine lieben Freunde, haben wir nicht längst auch schon so eine innere Haltung, innere Geisteshaltung, dass wir eigentlich uns festgefahren haben und nichts mehr erwarten? Aber dann kam dieses Essen. Und da war ein junger Mann und er erzählte mir, dass er Möbelschreiner war. Aber dass er nachher den Boden unter den Füßen verloren hat, weil er als Jugendlicher missbraucht wurde und es dann irgendwo ausgebrochen ist. Und dann sagt er: wissen Sie, Herr Pastor, ich glaube nicht an Gott. Ich glaube an die Sonne. Doch, an die Sonne glaube ich. Und alle, die hier sind, die Obdachlosen, glauben an die Sonne. Wissen Sie, wenn man nasse Kleider hat und draußen geschlafen hat und man durchfroren ist und am Morgen die ersten Sonnenstrahlen die nassen Kleider treffen, dann tut das so gut. Dann tut das so gut, darum glaube ich an die Sonne. Eine Woche vorher ging ich durch den Wald spazieren und ich habe mich noch gefragt, was tue ich da? Denn ich nehme ein in dem ältesten Eichenwald der Schweiz. Hat es mich einfach gewundert, wie schmeckt hier die Erde? Und ich nahm Erde und ich roch daran und ich habe gemerkt, ganz speziell. Und ich laufe weiter und ich gehe in einen Buchenwald und ich rieche wieder und es ist ganz anders. Und ich erzähle dem Schreiner die Geschichte. Und er ist so fasziniert. Er erklärt mir, jedes Brett, das du schleifst, hat einen eigenen Geschmack. Jedes Holz, Kirsche schmeckt so, das schmeckt so. Und er fängt an, von seinem Beruf zu erzählen und er nimmt ein Bild und er zeigt mir einen Tisch, den er gemacht hat aus Kirschenholz, mit welcher Arbeit, wie er die Faserierung gewählt hat. Und wir kommen immer tiefer ins Gespräch. Und auf einmal sagt er zu mir, weißt du das, nimmst du mir nicht übel wegen der Sonne. Weil sehr wahrscheinlich hast ja du recht, dass es Gott gibt. Und dann reden wir über Gott und er ist wie ein Schwamm, der alles aufnimmt, was er jetzt hört. Und als ich am Schluss gegangen bin und mich diese Obdachlosen umarmt haben, da hat er gesagt, bitte, bete für mich und komm wieder. Und sie sind meine Freunde geworden und ich sehe, wie sie wachsen und ich sehe, wie die Türe offen ist. Und ich will das wie ein Appell verstehen. Wir müssen lernen, zu den Menschen zu gehen, um ihnen diese Hoffnung zu bringen, dass Gott alles ändern kann, dass er überhaupt niemanden dort haben will, wo er ist, in dieser Verlorenheit und in dieser Traurigkeit drin. Und so oft geben wir als Gemeinde ein völlig anderes Bild. Wir geben eigentlich das Bild, dass alle Türen geschlossen sind. Und wir haben Mühe damit, mit den Menschen, die nicht so denken wie wir, die anders denken, sie anzunehmen, so wie Jesus Christus sie annimmt. So offen zu ihnen zu sein, so wie Jesus sie haben möchte, nämlich glücklich. In der Seelsorge kommt eine junge Frau und vorletzte Woche habe ich das Gefühl, dass sie einfach eine Aufmunterung braucht. Und ich hatte ein Buch, das wirklich gut war. Und ich habe gedacht, ich werde es ihr im Briefkasten tun. Und ich habe es ihr in den Briefkasten getan und habe per SMS geschrieben, ich habe ein Buch in deinem Briefkasten. Etwa 2 Stunden später schreibt sie mir, ich habe die ersten Seiten gelesen und mein Herz geht auf. Gott liebt mich, Gott liebt mich. Und danke für dieses Buch. Am anderen Tag, ich möchte euch nur zeigen, wie Gott Türen aufmacht. Es ist so wunderbar. Am anderen Tag geht sie einkaufen. Und sie nimmt das Buch mit, weil sie denkt, ich habe dann Zeit, mal irgendwo in Kaffee zu sitzen und in diesem Buch zu lesen. Und so macht sie auch. Und dann sitzt ein Mann ihr vis-à-vis und sagt, was lesen Sie da für ein Buch? Und sie zeigt es ihm. Gott liebt dich. Und er schaut sie an und er belächelt sie. Und dann sagt er, das gilt nicht für mich. Und sie sagt, doch, doch, das gilt für jeden Menschen. Alle lieben Gott. Und er sagt, wenn Sie mich kennen würden, wissen Sie, das gilt nicht für mich. Ich war 3-mal im Gefängnis. Und ich habe wieder ein Verfahren am Hals. Und ich werde wohl wieder ins Gefängnis gehen. Das gilt nicht für mich. Und Gott inspiriert sie und er macht die Türe auf und sie argumentiert, obwohl sie erst ein paar Monate im Glauben ist. Sie argumentiert, dass Gott sie wirklich liebt und dass Gott wirklich nicht dieses Kriterium hat, das Menschen haben. Und sie gibt ihm das Buch. Und sie erzählt mir, er hatte Tränen. Und er erfasste dieses Buch. Und er wusste, es gilt mir. Gott liebt mich. Wir haben oft die Problematik, dass wir einen religiösen Druck aufbauen in unserem Leben. Und dann fangen wir an zu kompensieren. Wir entwickeln eigene Vorstellungen, was Gott wohl von uns möchte. Und fangen an, gewisse Leistungen zu erbringen, um zu denken, dass Gott dann wohl mit uns zufrieden ist. Aber hier steht, du hast nur eine kleine Kraft. Aber in dieser kleinen Kraft, ich zitiere Paulus, in dieser kleinen Kraft ist es eben so, dass Gott allmächtig ist. Dann, wenn ich mal einsehen kann, ich habe nur eine kleine Kraft. Ich bin nicht dieser Prophet oder dieser Prediger oder dieser, der alles weiß, der die Bibel so blättern kann und so und fort so alles erzählen kann. Nein, ich habe nur eine kleine Kraft. Da wird dich Gott inspirieren und dann wird Gott die Kraft sein, die mächtig macht. Paulus sagt, ich will mich darum allermeisten wegen meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi in mir reichlich wohne. Bevor ich zu Laodicea komme, in einigen Sätzen, bevor ich an den Jute Mission Kongress ging, habe ich gedacht, 14 Tage brauche ich für die drei Vorträge, die ich dort halten werde, um mich vorzubereiten. Und an einem Tag, wo ich gesagt habe, heute ist fertig, ab heute Vorbereitung. Da will ich noch was machen an meinem Leser. Dann ruft meine Frau an. Absolut zum ungünstigsten Augenblick. Und sie fragt mich, für meine Augen das Unwichtigste, was ich mir vorstellen konnte. Hast du daran gedacht, dass du dann die Medikamente mitnehmen gehst, wenn du nach Offenburg gehst? Ah, das ist ja noch 14 Tage. Und danach sage ich, schau, ich habe gar keine Zeit, aber ich werde dir sicher nachher zurückrufen. Und meine Frau sagt, nein, jetzt wimmelst du mich nicht ab. Und ich denke, ja, es ist 5 Minuten. 5 Minuten habe ich Zeit. Aber in diesem Moment denke ich, ich könnte auch auf den Knopf drücken, dass die Maschine läuft. Eine innere Stimme sagt, mach es nicht. Du hast 5 Minuten Zeit. Ich mache es trotzdem. Und dann gibt es voll Crash und es ist alles viel Zeug kaputt. Und wie das eben so ist, zuerst sucht man mal entschuldigen. Meine Frau. Sie hat mich zur falschen Zeit angerufen. Aber dann merke ich, da komme ich nicht raus. Weil die innere Stimme hat mir gesagt, du hast Zeit. Und sie hat auch gesagt, drück nicht auf den Knopf. Also ich. Und dann kommen so die Schicksalsfragen. Warum muss jetzt das sein? Und in diesem Moment kommt meine Tochter zur Türe rein und sagt, hast du Ärger? Ich sage, im Moment ist gerade die Maschine kaputt gegangen. Und dann sagt sie, und? Sage ich, weißt du, alle Dinge dienen denen zum Besten, die Gott lieben. Dann sagt sie, oh, gut, Papi. Ich sage, halt. Das ist erst in meinem Kopf und auf meiner Zunge. Das ist noch nicht in meinem Herzen. Und dann am anderen Morgen habe ich gemerkt, Es ist immer noch nur im Kopf. Und da habe ich gesagt, ich werde die halbe Stunde nehmen, um Gott anzubeten. Weil Gott ist perfekt. Alle Dinge gehen wirklich zum Besten. Und ich habe ihn angebetet. Und ich will es ganz kurz machen, einfach, dass ihr die Pointe erlebt. Es ging dann drunter und drüber und immer wieder wurde ich gedrängt von einem Freund. Komm, ich mach dir das, ich repariere dir das. Und sage ich, habe keine Zeit. Ich muss an einen Kongress, du kannst das nach Ostern machen, ich habe wirklich keine Zeit. Er sagt, komm, darf ich es für dich tun? Du musst gar nichts machen. Ich mache alles. Du kannst studieren und du kannst in deinem Büro sein. Ich mache alles für dich. Und ich merke, er liebt mich wirklich, er will es wirklich tun. Ich kann nicht Nein sagen. Und so sage ich, okay, mache es. Und nachher merke ich, jetzt bin ich überfordert, weil da muss man noch das und das machen. Ich rufe einen anderen Freund an und ich sage ihm, du hast doch eine temporäre Mitarbeiterin. Könntest du mir nicht die ausleihen? Weil ich habe keine Zeit, dass sie ihm helfen kann. Und er sagt, ja, sie kommt gleich. Und diese Frau ist sofort fertig. Ich weiß auch nicht, wie sie es gemacht hat. Und ich denke, sie ist eine Stunde vorher fertig. Ich will mir jetzt eine Stunde Zeit für sie nehmen. Und dann danke ich ihr, dass sie wirklich gekommen ist und das gemacht hat, weil es ja nicht ihr Job ist. Und nachher sage ich, jetzt würde ich gerne ein bisschen mit Ihnen reden. Über Ihren Glauben, wie Ihr Leben geht. Einfach so. Und dann sagt sie, ich wusste, dass Sie Pastor sind und ich wollte schon lange ein Gespräch mit Ihnen. Und ich sehe, sie ist völlig glücklich. Und nachher sage ich, ja, und jetzt erzählen Sie mir von Ihrem Glauben. Dann erzählt sie mir von der Scheidung, in der sie drin ist. Und sie erzählt mir, dass sie alle christlichen Bücher und die Bibel und alles in einen Abfallsack getan hat und der Verbrennung mitgegeben. Ich habe abgeschlossen. Und dann schaut sie mich an und dann sagt sie so, was sagen Sie jetzt als Pastor? Ja, gut. Jetzt können wir von vorne beginnen. Und Gott hat ihr Herz geöffnet, hat sie getröstet, hat sie umarmt und sie geht von diesem Moment an den Schritt mit Jesus. Sie kommt jede Woche und sie hat in diesen, von Ostern bis jetzt, hat sie schon ein neues Leben. Und dann erinnerte ich mich an dieses, das wir so oft aussprechen, alle Dinge dienen denen zum Besten, die Gott lieben. Und wisst ihr, was mich so berührt hat? Als Seelsorger berührt hat. Wenn sie mich angerufen hätte, ich hätte gerne einen Termin, hätte ich gesagt, nach Ostern. Ich habe keine Zeit. Und Gott hat gesagt, nein, sie leide nicht bis nach Ostern. Ich will ihr diese Hoffnung bringen. Ich will ihr diese Botschaft bringen. Sie soll von mir die Umarmung spüren. Sie soll wissen, dass sie angenommen ist. Sie soll wissen, dass sie einen neuen Weg gehen kann. Und nun komme ich zu Laodicea. Und hier haben wir wieder Jesus, der spricht. Und er sagt, derjenige, der das Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Kreatur Gottes. Und er sagt zu Laodicea, zu dieser Zeit, in der wir leben, zu dieser Gemeinde, in denen wir sind, du bist weder kalt noch warm, du bist ein Sammelsurium zwischen Gesetz und Gnade, du bist überheblich, du fühlst dich als Gesetzeshüter, du bist elend, jämmerlich, blind und bloß. keine gute Nachricht. Und wie sagen wir so gerne, von nichts kommt nichts. Aber Jesus steht draußen. Für was wollen wir uns heute Morgen entscheiden? Welches soll unser Glaubensbekenntnis sein? Sollen wir eine Liste von Regeln unter die Welt bringen? Können wir, machen wir. Oder wollen wir mal diese selbst gewählte Erkenntnis auf die Seite legen und dieses Licht Jesus Christus in unser Herz lassen? Du entscheidest das ganz persönlich. Es entscheidet nicht ein Pastor, nicht eine Kirche, nicht ein Mann, nicht eine Frau, nicht deine Eltern. Du allein. Du allein entscheidest, ob du heute Morgen Jesus bittest, Jesus, rede mit mir. Er, der dein unmögliches Leben und mein unmögliches Leben eingetauscht hat in sein Leben. Er, der mich vor dem Vater hinstellt, als wäre ich schon der, den ich einmal sein werde. Soll diese offene Türe, die der Gemeinde Philadelphia geschenkt war, auch unsere offene Türe sein? Aber wisst ihr, was mich am meisten berührt in der Sehnschreiben Laodicea? Als ich die Predigt geschrieben habe und das wirklich auch versucht habe zu verstehen, ist, Jesus steht vor der Türe. Stell dir einmal vor, der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der dich geschaffen hat, der dich jeden Tag durch dieses Leben durchführt, der dir Trost gibt, der dir ein Lied auf deine Lippen gibt, der dein Herz schlagen lässt, steht vor deiner Türe und er bittet. Er bittet, lass mich doch ein. Nicht um mit dir abzurechnen, nicht um dir Vorhaltungen zu machen, nein, um mit dir das Mahl der Vergebung zu halten, dieses Neuanfangs in deinem Leben. Du kannst heute neu beginnen mit Jesus. Du kannst ein neues Leben beginnen. Bitt ihn herein. Vielleicht brauchen wir mal dieses Bekenntnis, dass ich sagen kann, mein Jesus, ich kann nichts ohne dich. Wenn ich dich nicht hätte, verflöge mein Glaube im Nu. Weil du mich angenommen hast, bin ich auch ganz sicher, du bringst mich ans Ziel. Weil du mein dreckiges Kleid weggenommen hast und mich gekleidet im Kleid deiner Gerechtigkeit, weil du alle meine Schuld ans Kreuz geschlagen hast, habe ich eine Hoffnung, bin ich gewiss. Und ich wäre verzweifelt ohne dieses Kreuz. Deine Liebe und deine Gnade haben mich zu dir gebracht. Du bist alles, was ich brauche. Du bist mein Lebensbrot. Dein Wort ist Licht auf meinem Weg. Meine lieben Schwestern und Brüder, meine lieben Freunde, ich möchte mit euch ein Gebet sprechen. In diesem Gebet werde ich einen Augenblick stille sein. Das ist der Augenblick, wo du mit Gott reden kannst, wo du ihm sagen kannst, Herr, meine Türe ist offen. Komm herein und rede mit mir. Wir Wir können den Haupt neigen. Herr Jesus, wir bekennen, dass du so oft bei uns vor verschlossenen Türen stehst. Wir reden so viel über dein Wort. Wir brauchen es, um dem anderen unsere Ansicht glaubwürdig zu machen. Dabei vergessen wir, dass du das Wort bist, von allem Anfang an. Wir fühlen uns oft so stark und denken, dass du mit uns ganz zufrieden sein kannst, weil wir nicht so sind wie die Welt. Bitte, Herr Jesus, vergib unseren Stolz. Er verleugnet deinen Namen. Danke, dass du heute Morgen für uns eine gute Nachricht hast. Für einen Augenblick, Herr Jesus, werde ich jetzt schweigen, dass du reden kannst, dass wir dein Klopfen verspüren, dass du in uns diese Bitte bewirken kannst. Herr Jesus, die Türe ist offen. Komm herein. Ausgehen aus diesem Gottesdienst, möchten wir in deiner Gegenwart leben. Wir werden zurückgehen an diesen Platz, wo du uns hingestellt hast. Durch deine Gnade und in deiner Kraft werden wir die Welt überwinden. Lass uns doch ein Zeugnis sein, dass deinen Namen und den Namen des Vaters verherrlicht. Amen.